Hoffmann, der Podcast.
Hallo ihr Lieben draußen vor den Empfangsgeräten, die ihr sehnsüchtig seit einer Woche auf eine neue Folge Lucke und Hengstmann wartet, um den intellektuellen Ergüssen unsererseits zu folgen. Auf der einen Ergussseite begrüße ich in Berlin den Kabarettisten Tilman Lucke. Hallo Tilman.
Hallo Sebastian und ich begrüße dich, Sebastian Hengstmann aus Magdeburg.
Bereits ergossen. So, in dieser Woche war ja nicht viel los, muss man ja wirklich sagen. Also es war viel Kleinscheiß, aber es war nicht das große Thema, wie Putin hat Selbstmord begangen oder...
Das kommt, machen wir dann nächste Woche.
Das machen wir dann hoffentlich nächste Woche. Nein. Trotz allem, es ist doch ein Mensch.
Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so.
So, vor allem die ganzen Frauen, die... Egal. Dann fangen wir doch mal gleich mal mit Putin an, weil was wir letzte Woche verpasst haben, tatsächlich haben wir gerade nochmal Vorgespräch festgestellt, der liebe Joe Biden war ja in Kiew tatsächlich heimlich.
Das haben wir ja vorletzte Woche schon vergessen. Ja, aber
ja, genau. Ja, und da hat er sich ja durch so ein Erdloch da reingekrabbelt, ist er ja. Also er ist ja auf einmal erschienen. Der war auf einmal da. Keiner wusste, dass er da hinfliegt. Wahrscheinlich nicht mal er selber.
Und dann ist er dachte, er joggt jetzt irgendwo zu Hause in Delaware und...
Genau. Ja. Und ist er wahrscheinlich aus irgendeinem Demenzdelirium erwacht und stand auf einmal auf dem Maidan.
Ja. Und das war das allererste Mal in der Weltgeschichte, dass ein US-Präsident in einem Kriegsgebiet war ohne US-Soldaten. Also
stimmt.
Irak und Afghanistan haben ja gelegentlich schon Präsidenten besucht oder auch davor oder im Roosevelt im Zweiten Weltkrieg und so weiter. Aber tatsächlich... die Sicherheitslage war eben zum ersten Mal so, dass man sich auf andere Soldaten verlassen musste.
Wobei natürlich jetzt die Frage ist, ist Kiew denn wirklich Kriegsgebiet?
No, offiziell schon, weil da, also auch da finden ja Bombardierungen statt und er hat ja auch den Russen Bescheid gesagt, dass er kommt.
Hat er?
Ja, doch. Also auch eben Stunden vorher, aber die wussten das.
Und Moment. Und dann hat er sich gleich noch eine Zielscheibe auf den Hinterkopf gemalt, oder...
Nee, also ich glaube schon, dass die Weltpolitik noch nicht so abgefahren ist, dass man da tatsächlich, also das ist ja auch noch keinem anderen ausländischen Gast passiert, dass man da umgekommen ist oder auch nur, also es gab zwar Luftalarm bei der Lambrecht und beim Steinmeier.
Ja gut, aber das ist ja auch verständlich.
Aber ich glaube, wegen der Lambrecht gab es den Luftalarm.
Ja, ja, genau.
Aber sie hatte ja einen ihrer 5000 Helme wahrscheinlich noch dabei und dann ging's.
So, vielleicht alle.
Alle.
Moment mal, das wäre doch super gewesen. Stell dir mal vor, irgendein Heckenschütze hätte Biden abgeknallt und hätte Putin sagen können, das waren die Ukrainer, um es uns in die Schuhe zu schieben.
Das ist auch wieder richtig. Also da können wir ja gleich nochmal drüber reden, über diesen Anschlag auf die Nord Stream 1 Pipeline.
Da können wir auch gleich nochmal, aber jetzt muss man ganz kurz die Idee mal zu Ende denken. Ich glaube, wenn die wirklich Joe Biden abgeknallt hätten, ja, dann wären die einmarschiert, oder?
Ja, das ist klar.
Also dann wären die Amis, glaube ich...
Da könnte man zumindest, also ich weiß nicht, ob man das sofort machen würde, denn der Oberbefehlshaber wäre ja dann tot, man müsste ja dann seine Stellvertreterin irgendwie, also das wäre tatsächlich wahrscheinlich nicht so einfach zu verwalten, so ein Kriegseintritt bei einem ermordeten Präsidenten, aber...
Ja, weiß ich nicht, also die müssten dann Kamala Harris da irgendwo auf ihren Antirassismus-Bewegungen da irgendwie finden. Interessiert sich ja auch keiner für die, ne? Also Kamala Harris, das war ja so der Hoffnung. Die haben ja alle gesagt, Joe Biden tritt nur so an und tritt nach 2 Jahren zurück und dann wird es Kamala Harris sowieso. Aber irgendwie passiert ja da gar nichts, ne?
Naja, ich habe das auch nicht gedacht, denn eine Vizepräsidentin ist immer sozusagen abgeschoben in die Nebenkammer, in die Abstellkammer. Auch hier empfehle ich einmal mehr diese großartige Serie Veep, die sich ja mit einer Vizepräsidentin befasst und dann also in der ersten Staffel ist sie noch Vizepräsidentin und der Running Gag mit ihrer Vorzimmerdame ist immer, wie sie fragt, hat der Präsident angerufen und die Antwort ist immer nein.
Natürlich nicht.
Und man sieht den auch nie. Also es gibt eine einzige Szene, wo er tatsächlich bei ihr in ihrem Gebäude eben zu Besuch ist, aber da diese ganze Menschentraube, die verhindert, dass man den jemals sieht. Das ist eben das Los einer Vizepräsidentin und nur die allerwenigsten, also früher öfter, aber der letzte Vizepräsident, der Glück hatte, war ja dann Gerald Ford 1974.
Genau. Wobei da Glück auch ein großes Wort ist, weil er ja dann nicht wiedergewählt wurde.
Ja, das stimmt auch wieder.
Aber das, also das heißt im Prinzip, entschuldige, wenn ich das mal kurz sagen darf, hat die First Lady in Amerika größeren politischen Einfluss als die Vizepräsidentin?
Möglicherweise, ja.
Ja. Aber sie ist immerhin Sprecherin des Kongresses, Repräsentantenhaus, wie ist das? Egal.
Nee, also sie ist Vorsitzende des Senats.
So, sowas. Ja. Irgendwas war da.
Aber sie hat nur Stimmrecht, wenn im Senat ein Patt herrscht. Also sie kann, könnte jetzt, wenn es also 50 zu 50 steht, dann hat sie das Recht, das zu entscheiden. Wenn es aber 49 zu 50 steht, dann könnte sie nicht ein Patt draus machen.
Genau.
So, Punkt.
Soll das finde ich nicht übrigens gar nicht so schlecht.
Naja, ich finde es grundsätzlich dumm, dass die, dass es eine gerade Zahl ist. Die meisten Parlamente der Welt haben ja aus dem Grund eben eine ungerade, oder nicht die meisten, aber wenn Parlamente ungerade Zahlen von Abgeordneten haben, absichtlich, dann aus dem Grund, damit es kein Patt gibt. Also ich weiß, dass zum Beispiel im Saarland absichtlich die Größe 51 gewählt wurde, obwohl das irgendwie, das klingt so absurd, 51. Ja. Naja, jedenfalls sind wir schon wieder
ja,
beim...
Ja gut, aber das ist ja in deutschen Parlamenten sowieso eher Glückssache, weil ich sage nur Überhang Ausgleichsmandate, wo wir auch schon eine ganze Podcast-Folge drüber hatten.
Das ist richtig, aber zu Zeiten, wo also es weniger Überhang gab, da war ja im Bundestag auch vorgesehen, immer eine gerade Anzahl zu haben, weil man ja immer genau die Hälfte Direktmandate haben möchte. Aber das ist ja eben, wie wir schon wissen, seit fast 50 Jahren nicht mehr passiert.
Genau. Ja gut.
Ja, also Joe Biden, Gratulation. Wie?
Ist es überhaupt schon mal passiert?
Im Bundestag?
Ja.
Nee, also es gibt, ich weiß nicht, es gab bestimmt schon mal Abstimmungen, wo, nee, eigentlich nicht. Es gab sicherlich keine Abstimmung, wo gleich viel Ja- wie Nein-Stimmen waren. Denn das wäre, entweder wäre es eine Abstimmung der Regierung, dann wäre es eine Abstimmungsniederlage oder es wäre eine offene Abstimmung und das wäre so brisant geworden, dass man es mitgekriegt hätte.
Glaube ich auch.
Das einzige Mal war Konrad Adenauer, als er Bundeskanzler wurde, ist er mit einer Stimme Mehrheit gewählt worden. Das ist aber...
ja, das berühmte Ding, seine eigene Stimme.
Ja, hat sie selbst so ein alberner Scheiß, weil es könnte ja auch die Stimme von jedem anderen gewesen sein. Also ja, war es ja auch.
Ja, in dem Sinne, ja. Okay, aber deswegen sprachen wir da jetzt drüber, dass ein viel wichtigerer Besuch in Kiew war ja tatsächlich Rolf Mützenich.
Ja,
jetzt werden ganz
da
viele
hat Joe Biden Hörerinnen aber sofort Platz gemacht und gesagt, so liebe Russen, nehmt den.
Weil ganz viele Hörerinnen und Hörer fragen sich jetzt bestimmt draußen an den Empfangsgeräten, ach, Rolf Mützenich, wer?
Ja.
Erklär doch mal kurz, wer Rolf Mützenich ist.
Rolf Mützenich ist dadurch bekannt geworden, dass er sich letzten Herbst beschwert hat, dass er auf einer ukrainischen Terrorliste stehe.
Da wäre ich stolz drauf.
Nein, also der ist eine beleidigte Leberwurst, weil er hat ja jahrelang eben diese Politik maßgeblich mitverantwortet, dass man Russland möglichst unterschätzt und möglichst diese Gasgeschichte abwickelt mit Russland. Und er hat auch nach Beginn des Krieges eben sichtlich sich geweigert, von seiner Traumwelt Abschied zu nehmen, dass man mit Russland irgendwie Verständigung finden kann. Eben aus so einem falsch verstandenen Pazifismus heraus. Und auch bis heute entschuldigt er sich nicht dafür. Ich habe dann das Tagesthemen-Interview mit ihm gehört aus Kiew und das ist so, da wurde er auch drauf angesprochen und da passiert nichts. Im Gegensatz zu eben Steinmeier, der ganz klar gesagt hat, ich habe mich geirrt und ich habe dazugelernt. Aber Mützenich, immerhin, man kann ihm jetzt tatsächlich dankbar sein, dass er da hingefahren ist, ob das tatsächlich was mit ihm gemacht hat, ob er gesehen hat, welche Politik eben, also dass eine Politik auch eine gewisse Auswirkung haben kann, eine Appeasement-Politik, die man betreibt, das weiß ich nicht, wahrscheinlich eher nicht, aber immerhin, er hat die Reise auf sich genommen, ist ja auch nicht so leicht, man muss ja da mit dem Nachtzug und so weiter, ist tatsächlich schwer.
Wobei ich finde aber, wenn man das jetzt so sieht, ich finde ja jetzt nicht, dass das eine falsche Politik war, sondern die haben ja Putin einfach nur falsch eingeschätzt. Ich fand grundsätzlich die Idee gut mit Russland.
Ja, aber Putin, Mützenich ist eben einer von denen, die auch noch nach dem Kriegsbeginn da eben gezögert haben und gedacht haben, das kann doch nicht falsch sein, was ich dachte. Und das habe ich ja früher schon mal gesagt, diese Haltung, ich kann mich doch nicht geirrt haben, die ist eigentlich die schlimmste Haltung ever, weil die also ja verhindert, dass man rechtzeitig dazulernt.
Also im Prinzip, wenn die Wagenknecht jetzt ihre eigene Partei gründet, sollte Mütze nicht einer der stellvertretenden Parteivorsitzenden
werden. Ja, so weit würde ich nicht gehen. Also er ist doch, also rhetorisch ist er zumindest für Waffenlieferungen, aber ich nehme ihm nicht ab, dass er im Herzen verstanden hat, dass er falsch lag. Ich glaube ihm das nicht. Und dem Steinmeier würde ich das glauben. Naja, gut, aber... Jedenfalls
ja, den kennst du ja auch persönlich.
Ja, okay. Das mit der Terrorliste war aber halt wieder so, das zeigt eben, dass er das nicht verstanden hat. Das war erstens keine Terrorliste, sondern es war eine Liste, die es auch inzwischen nicht mehr offiziell gibt, wo Verbreiter des russischen Narrativs aufgeführt wurden. Also relativ wahllos, die Liste ist relativ kurz, sodass da die Schwarzer drauf stand und er... und russische Oligarchen, natürlich ist, kann man die auch nicht
das
alle vergleichen.
Auch, das wäre mir jetzt aber auch unangenehm, mit einer Liste auf alle, wie alles Schwarzer zu stehen.
Ja.
Da können wir übrigens mal noch drüber reden.
Oh nee, das haben wir in den letzten zwei Wochen schon ausführlich getan.
Na gut.
Ich glaube, heute gibt es mal keine Putin-Freund, also außer Mütze nicht, aber keine sonstigen Themen.
Gut, dann lass uns über die Berlin-Wahl reden.
Gut.
Nein, natürlich nicht.
Aber okay. Ja, letzte Woche auch abgehandelt, aber tatsächlich in der nächsten Woche, also am Donnerstag in einer Woche, ist die Konstituierung des, also eben nicht die Konstituierung des Abgeordnetenhauses, sondern die erste
Sitzung
nach der Wahl mit neuer Zusammensetzung. Da wird dann eine neue Präsidentin gewählt, wahrscheinlich, also bis wenn der Alte bis dahin zurücktritt. Aber die neue Regierung wird ja dann erst wahrscheinlich Ende April ins Amt kommen. Also da ist auch noch wesentlich Zeit darüber zu reden. Was ich noch habe, ist auch mit Berlin-Bezug das Haus Hohenzollern.
Ja, das ist schön.
Ja, also
der Kaiser.
Ja,
der
genau. Kaiser. Also man beschwert sich ja immer in Berlin über die kriminellen Clans, aber der kriminellste Clan der Berliner Geschichte ist ja das Haus Hohenzollern. Die hatten ja
Moment,
sogar
wieso denn kriminell? Das Recht ist doch auf ihrer Seite.
Naja, vor 100 Jahren gab es ja so einen gewissen großen Bandenkrieg mit anderen Clans oder teilweise mit Mitgliedern desselben Clans in ganz Europa.
Würde ich gerade sagen, die waren alle miteinander verwandt.
Ja. Und also da sind tatsächlich Clan-Methoden angewandt worden gegenüber den Regierungen von Berlin und Brandenburg und der Bundesregierung, weil es heißt, das waren unsere Schlösser, wir wollen da weiter drin wohnen. Klar, also das wäre witzig, wenn man da so als Museumsbesucher durch das Schloss Cäcilienhof in Potsdam wandelt und plötzlich begegnet einem der Prinz Georg von Preußen im Nachthemd. Ja, meinetwegen.
Und eine Rolle Klopapier, weil er gerade vom Kacken kommt, weißt du?
Sebastian, du schaffst es immer, also das Niveau dieses Podcasts ist wirklich also phänomenal.
Dafür bin ich hier. Da gibt es einen Loriot-Sketch über Ludwig II.
Ja, stimmt.
Da ist das so ähnlich. Egal, googelt das mal auf YouTube. Auf YouTube.
Aber Ludwig II. Hatte immerhin etwas den ganzen Preußen voraus. Er hat sich nicht vermehrt. Ja, also nach ihm kam ja sein Neffe oder was auch immer dran.
Das ist sehr einsichtig von ihm.
Weil, also dieses Genmaterial, das hätte man unbedingt noch gebraucht an der bayerischen Staatsspitze.
Ja komm, das war da eh alles inzestuös.
Ja, also jedenfalls, die Preußen haben jetzt angeboten, quasi auf weitere juristische Streitigkeiten zu verzichten. Und ja, also aus Nettigkeit oder eben einfach aus Einsicht, dass es absurd ist, weil es ging ja um die Enteignung. Was?
Naja, also die wollten ja die Schlösser wieder haben, die wollten auch Kunstwerke wieder haben und so alles, was ihnen unrechtmäßig. Ich meine, das ist der Urenkel des deutschen Kaisers, ne?
Mhm.
Genau, der Urenkel, genau. Also er wäre, wenn es den Ersten Weltkrieg oder die Abdankung, also wenn wir das britische Modell verfolgt hätten, wäre er wahrscheinlich heute deutscher Kaiser.
Ja.
Wenn es in der Erbmonarchiefolge so weitergegangen wäre. Genau. Und die sagen jetzt, wir hören jetzt auf zu klagen dagegen, dass wir das wieder haben wollen. Mhm. Obwohl es ja rechtlich eigentlich klar ist, dass denen das nicht mehr gehört. Punkt. Das wäre so, als ob Putin sagen würde, Leute, ich erober bloß noch Kiew, dann ist gut.
Ja, also noch ganz ist dieser juristische Streit tatsächlich noch nicht beendet, aber es sieht so aus, als ob da eine gewisse Einsicht eingekehrt ist in die Chancen, ja. Denn es gibt ja dieses Gesetz aus der frühen Bundesrepublik, dass die Enteignungen rechtmäßig macht, wenn der frühere Besitzer dem Nationalsozialismus so wörtlich erheblichen Vorschub geleistet hat. Und der Böhmermann hat dann hinterher gesagt, Georg von Preußen, der hat keinen Vorschub geleistet, der hat gar nichts geleistet.
So.
Ja,
ja eben.
Aber tatsächlich sein Vorfahr, also sein Großvater, das war der letzte Kronprinz Wilhelm, natürlich hieß man dann auch Wilhelm.
Der Zarewitsch quasi.
Und das war ja ein guter Freund von Hitler. Und also da gibt es 100.000 Fälle, wo man beweisen kann, dass er einfach Nationalsozialist war. Er war auch Mitglied. Also bei allen Gelegenheiten, wenn er öffentlich auftrat, war er eben an Hitlers Seite. Und dann will man behaupten, er wäre irgendwie Widerstandskämpfer gewesen. Also das ist ziemlich aussichtslos.
Das ist aber auch sehr dumm.
Aber tatsächlich auch da finden sich Historiker, weil Georg von Preußen hat natürlich eine Historikerkommission dann auch beauftragt, also so, die halt für Geld alles machen, klar. Und dann kann man da, gibt's da welche, die das anders sehen, ja. Man fragt sich immer, so Wissenschaftler, es gibt immer in jeder Wissenschaft immer so eine Handvoll Arschlöcher, die also wirklich absolut kein Gewissen haben, das ist wie bei Corona, so Corona-leugnende Virologen oder halt bei dem Ukraine-Krieg, so Politikwissenschaftler oder Generäle, die dann ausscheren und die großen Helden der Gegenseite werden, wie Erich Fahrt oder Johannes Farwig.
Mhm. Und so oder Werner Patzelt.
Genau, Werner J. Patzelt, bitteschön.
Oh, Entschuldigung.
Nee, der ist
großer Politikwissenschaftler aus Dresden.
Ja, aber den habe ich neulich auch gesehen in so einer Gesprächsrunde. Der ist, hat auch gesagt, der würde nicht auf so eine Querfront-Demo gehen. Aber ja, naja, gut, wir sind schon wieder abgeschweift. Also die Hohenzollern.
Ist nicht schlimm.
Die Hohenzollern lassen jetzt sozusagen fünfe gerade sein. Und begnügen sich eben mit der Hohenzollernburg in Sigmaringen, die sie sowieso haben, wo sie ja wohnen.
Die können froh sein, dass sie nicht in Österreich wohnen.
Sonst wären sie nicht mal mehr Herr von, sondern einfach nur Herr Preußen. Ja?
Preußen, ist das der offizielle Nachname?
Das ist der Nachname.
Der offizielle Nachname.
Also die Adelsnamen.
Friedrich Preußen.
Genau.
Wilhelm Preußen.
Georg Preußen. Aber der hat ja immer, der hat bestimmt 10 Vornamen, also immerhin, die werden ihm dann nicht aberkannt.
Genau. Okay, gut. Ja, schön.
Dann fand ich noch ganz ulkig, dass Olaf Scholz einen Schneeball geworfen hat. Aber
Sie merken, es ist nichts passiert diese Woche.
Aber da gab es da diesen Clip und der brach leider auch ab vor dem Wurf. Aber er sagte hinterher selber, ich habe ihn auf niemanden geworfen. Das ist Olaf Scholz in Reinform.
Ja, ja.
Ja, also er latscht da allein spazieren im Schnee, grinst schlumpfig und formt einen Schneeball. Und jeder weiß, es passiert nichts.
Genau.
Ja?
Also das heißt, alle, denen die Merkel zu drösig war, also man hätte es wirklich nicht gedacht, dass man die Merkel noch toppen kann.
Ja, naja, und immerhin der Schneeball gilt jetzt aber auch als schwere Waffe und wird demnächst in die Ukraine geliefert. Also immerhin haben wir da noch einen Vorteil rausgezogen.
Sag mal, schneit es bei euch eigentlich auch?
Zurzeit nicht, aber es liegt ein bisschen Schnee, aber der ist ja dann nachher wieder weg, ja.
Ja, aber entschuldige mal bitte, den 9. März, dafür haben sie Geld.
Aber also in meiner Erinnerung, ich werde immer Anfang März deswegen krank, weil ich die Temperatur überschätze. Also Winter ja immer noch mal wieder zurück, fast.
Okay, na wenn du das sagst, Tillmann.
Nee, also jetzt bin ich noch gesund, aber ich warte noch drauf.
Okay, toi, toi, toi. Ja. So, dann reden wir mal über die Deutsche Bahn.
Ja, die Deutsche Bahn später, ja.
Ja, natürlich. Na, warte, dann warten wir kurz. Dann reden wir erst über ein anderes Thema.
Der Gag war, die Deutsche Bahn verspätet.
Ja, ist mir schon klar, damit das Thema auch Verspätung hat. Ja, komm. Erzähl.
Also, der Staatssekretär im Verkehrsministerium mit dem schönen Namen Teurer, die anderen Staatssekretäre heißen ja später und schlechter, der hat jetzt angekündigt, dass der sogenannte Deutschlandtakt, den Andreas Scheuer haben wollte.
Wenn du das vielleicht nochmal kurz erläutern könntest.
Genau, ein Deutschlandtakt bedeutet, es gibt eine feste Taktung aller Züge. Also wenn man sagt, Minute so und so, kommt in jeder Stunde ein Zug. Wenn man sagt, Berlin nach Magdeburg, kommt immer um 59 der Zug. So war es zumindest bisher. Und dann gibt es aber Ausnahmen. Dann kommt in der einen Stunde kommt er dann doch nicht. Oder in der einen Stunde kommt er um 58 oder um 00 und so weiter. Also das soll alles aufgehoben werden, damit man eben im Kopf tatsächlich auch mal Verbindungen im Kopf haben kann oder auch sagen kann, ich fahre tatsächlich eine Stunde später. Und heutzutage ist es ja so, ich fahre eine Stunde später und dann stehe ich am Gleis und denke, hätte ich mal nachgeschaut, ob er wirklich kommt. Und Das ist natürlich zwingend verbunden mit einer Erhöhung der Pünktlichkeitsquote, denn sonst bringt dieser Takt nichts, sonst geht Geräte ja bei dem kleinsten aus dem Takt, also dass die Umsteigezeiten kürzer werden und so weiter. Die großen Strecken sollen sogar jede halbe Stunde sein. Und das ist halt wirklich alles super im Modell. Und die Schweiz hatte letztes Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum vom Schweiz-Takt. Gut, die ist immerhin auch zehnmal kleiner oder noch kleiner als wir. Aber die macht das. Und auch das ist ein Grund dafür, dass die Schweizer Bahn Pünktlichkeitsquoten hat, von denen wir nur träumen können. Also dieser Takt selber, wenn er dann mal eingeführt ist, also klar, in Deutschland würde der eingeführt und würde schon am ersten Tag aus dem Ruder laufen, das ist klar. Aber wenn, so ein Takt führt ja dann auch zur erhöhten Pünktlichkeit, weil die Schienen besser ausgelastet sind, es gibt weniger Wartezeiten in Streckenabschnitten und so weiter. Also super Sache. Aber die Tatsache, dass Andreas Scheuer das wollte, ist, glaube ich, Aussage genug, dass es denn jetzt erstmal nicht gibt. Und der Teurer sagte, 2030 schaffen wir knapp nicht. Wir rechnen noch 40 Jahre drauf. Und das meinte er
das
ernst.
Das war jetzt kein Scherz. Das habe ich nämlich heute in der Zeitung gelesen. Ich habe gedacht, das war eine Glosse oder ein Scherz oder nein.
Das war keiner. Und ich weiß auch nicht, was da jetzt, wie diese Rechnung jetzt zustande kommt. Das weiß ich leider nicht.
Naja, also eins ist ja klar, die Politik, wir hatten ja jetzt die letzten 20 Jahre im Prinzip, kann man sagen, oder 16 Jahre, sagen wir es jetzt mal grob, konservative Verkehrsminister. Und auch unter Rot-Grün war es ja jetzt nicht so prall, was den Ausbau der Schiene betraf. Ja. Das heißt, das deutsche Streckennetz marodiert natürlich vor sich hin, extremst.
Ja.
Und dadurch ist das natürlich, also
marodiert, das heißt, es würde sich irgendwie
korrodiert, Entschuldigung. Ja. Natürlich korrodiert. Naja, die fahren ein System, was komplett verschlissen ist, auch noch auf Verschleiß.
Ja.
So. Und dann kann ja nichts passieren. Das heißt, die müssten jetzt erstmal Milliarden in die Hand nehmen, um Strecken zu erneuern. Ich habe jetzt bloß gelesen, die waren irgendwie eine Bahnstrecke Köln-Düsseldorf oder so, mussten die innerhalb von 2 Jahren 4-mal bauen, weil die erst die Oberleitung, dann die Unterleitung, dann die Schienen und dann. Das konnten die aber nicht gleichzeitig machen, weil es einfach nicht ging.
Ja, im laufenden Betrieb, ja.
So kaputt ist die Bahn.
Ja, und man merkt ja, jetzt gibt es ja mehr Baustellen als früher, was ja auch wieder zu Verspätungen führt, weil die Baustellen ja auch nicht optimal gemanagt werden. Erstmal wird überall quasi abgesperrt und dann immer gesagt, so, jetzt haben wir erstmal 6 Monate lang die Baustelle und manchmal hält die Bahn ja diese Frist ein und dann öffnet es wieder und manchmal auch nicht. Also das ist schon alles sehr ärgerlich und das wird uns jetzt die nächsten 1,5 Jahrzehnte mindestens noch begleiten, dass man eben vor allem Strecken nicht hat, die es eigentlich geben sollte.
Frage der Fragen. Wäre das besser, wenn die Bahn noch von Beamten geführt werden würde?
Wahrscheinlich nicht, ja, wenn man
so.
Also wenn man sich dann zum Beispiel als Beamter vom Bundeswehrbeschaffungsamt in Koblenz versetzt, wenn man zu schlecht arbeitet, wird man zur Bahnstrafe versetzt. So wäre das dann. Und
wahrscheinlich. Dann wäre wahrscheinlich die Bundeswehr nicht mehr das Schlimmste im öffentlichen Dienst. Das
ist so geht's auch.
Ja. Ja, prima.
Also das ist wirklich ein Trauerspiel und dazu gehört ja, dass die aktuelle Bundesregierung ja auch nicht gut dasteht bei der Bahn, weil das auch so eine Art Glaubenskrieg geworden ist mit dem FDP-Verkehrsminister, dem die Bahn scheißegal ist und der das auch sagt. Der sagt, ich will, meine Priorität sind Autobahnen und dann eben auch dieses Gerede um die E-Fuels, was man jetzt in der EU, im EU-Rat zur Abstimmung verschoben hat und so weiter. Also das sind die wichtigen Themen. Und natürlich muss man Autobahnen in Schuss halten und sagen, okay, es lohnt sich nicht, wenn eine Autobahn existiert, aber kaputt ist. Es ist wie bei den Bahnschienen. Genau. Aber dass man denen jetzt absichtlich größere Priorität einräumt, das ist einfach ein Signal an die Wähler und an die Gegenseite, dass sie einfach Idioten sind, ja.
Naja gut, das ist natürlich, die Frage ist natürlich mehrheitlich, ob die Deutschen dann eher die Autobahn priorisieren würden oder den Zugverkehr. Und ich denke, mehrheitlich würden die Deutschen nach wie vor die Autobahn priorisieren. Wir sind hier immerhin in Deutschland. Also es wird niemals, Timmern, und da lege ich mich jetzt fest, niemals zu einem Tempolimit in Deutschland kommen. Zumindest nicht zu unseren Lebzeiten.
Da würde ich dir wiederum widersprechen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es noch in dieser Wahlperiode kommt, als kleiner Kompromiss zu irgendwas. Ja. Oder zum, also spätestens in der nächsten Wahlperiode. Aber es ist wirklich.
Also, dass es in dieser Wahlperiode kommt, dafür ist es zu spät.
Ja.
Weil wir haben die 2 Jahre im Prinzip jetzt fast rum. Legislatur. Mhm. Und alles, was jetzt passiert, würde sich schon auf den Wahlkampf für die nächste Bundestagswahl. Und jetzt stell dir bitte mal vor, ich weiß, angeblich ist eine Mehrheit der Deutschen für ein Tempolimit auf Autobahnen. Angeblich. So, das kann sogar sein, dass das kurzzeitig mal so war. Aber jetzt stell dir mal vor, die würden jetzt ein Tempolimit machen. Oder sagen wir mal in einem Jahr. Also jetzt würden sie sowieso nicht machen, sie müssen es ja erstmal ankündigen und bis es dann umgesetzt ist. Es würde immer näher an diese Bundestagswahl rücken und dann würden die Tempolimit-Gegner, die sie interessanterweise, ich will das jetzt nicht alles in einen Topf hauen, aber das sind die Ungeimpften, die gegen Waffenexporte sind.
Ja, da merkt man schon die Qualität der Argumente, wenn man
oder so, wie du das auch immer interpretierst. Ja. So. Die würden so ein Bohai dann machen gegen dieses Tempolimit, dass SPD und Grüne dermaßen abschmieren würden bei der nächsten Wahl. Also, glaube ich. Aber ich habe ja auch geglaubt, Putin marschiert nicht in die Ukraine.
Aber die FDP ist, die will sich ja profilieren mit diesen Themen und sie merkt, also sie müsste eigentlich merken, dass nichts, also sie, man könnte jetzt sagen, als FDP-Anhänger oder als jemand, der sie grundsätzlich manchmal wählt, könnte man denken, ach cool, die machen da Dampf und die machen Zoff und die behalten ihren Standpunkt in Bezug auf unseren Besitzstand, nämlich das Auto. Aber das passiert ja nicht. Die verliert ja alle Wahlen und steht auch bei Umfragen schlecht da. Das heißt, dieser Zoff, der bringt ihr gar nichts. Die kann sie offensichtlich nicht profilieren und dann irgendwann halt umzukehren und zu sagen, okay, oder wir verlieren halt noch die nächsten 3 Landtagswahlen und merken dann erst, dass es nichts gebracht haben wird.
Das Grundproblem ist einfach, den Deutschen sind Inhalte scheißegal. Er will bloß, dass die Regierung sich nicht streitet.
Das auch, ja. Und ich glaube, die FDP kann zurzeit nichts dagegen machen, dass sie eben als Teil von Rot-Grün wahrgenommen wird.
Was sie ja auch ist.
Wenn sie dann eben diesen Zoff veranstaltet, aber wie gesagt, man müsste es irgendwann merken, dass es nichts bringt. Und also der Gipfel von dieser ganzen, von diesem Glaubenskrieg, wie es sogar Leute selber aus der FDP nennen, aber natürlich mit Blick auf die anderen, das sind die, wie Glaubenskriege halt so sind, immer die anderen sind die falsch glauben. Das ist ja diese Debatte um die E-Fuels. Also das
finde ich ja total lustig. Ne? Die haben ja das Verbrennerverbot eigentlich avisiert 2030. Und jetzt ist so eine kleine Splittergruppe. Andersrum, kannst du dich erinnern?
2035, also EU, das ist ja eine EU-Sache. Mhm. Das fällt in EU-Zuständigkeit und das Europäische Parlament hat schon zweimal für 2035 als Termin gestimmt und das sollte jetzt in den Rat, ja.
So, und das wird jetzt an der FDP scheitern. So, erinnerst du dich, als sie den Euro-Rettungsschirm, den allerersten, als es der Griechenland-Krise, da kann sich schon kein Mensch mehr dran erinnern. Ja. Brexit ist eine Ableitung vom Grexit, das weiß auch schon keiner mehr.
Das stimmt, ja.
Egal. Da gab es doch diesen Euro-Rettungsschirm und der sollte aufgelegt werden und das war ja nach damaligen EU-Statuten noch so, dass das einstimmig erfolgen müsste. Mhm. Und das wäre fast gescheitert. Woran? Weißt du das noch?
An einer Mitgliederabstimmung der deutschen FDP.
Nee.
Nicht?
Also als es dann letztendlich so war, die Slowakei. Es war eine kleine Partei in der Slowakei, ja. die 5% gerade so slowakisch, also nur mal so.
Stimmt, um das zu vergleichen, ja. Die Regierung ist dann auseinandergebrochen, dann musste es eine Neuwahl geben.
Und dadurch ist es dann doch noch durchgekommen, aber die hätten das verhindert. Und zwar in einem Land, was 5 Millionen Einwohner hat, das heißt eines der kleinsten Länder der EU, ja, mit 5 Millionen Einwohnern hat die Slowakei. Mhm. Und von diesen 5 Millionen Einwohnern, die Wahlberechtigten werden dann also so bei 3,5 Millionen ungefähr liegen, zur Wahl gegangen sind wahrscheinlich, wenn es einigermaßen normal ist, 2,5 Millionen. So, davon 5%.
Nee, die Slowakei ist fast immer Rekordhalter nach unten bei der Wahlbeteiligung. Okay. Also es gab also Europawahlen mit unter 20%, das ist Wahnsinn.
Also sagen wir mal, 1 Million sind zur
Wahl
gegangen.
Eigentlich muss man da eigentlich nur 2, 3 Leute auf der Straße fragen, was wählst du? Und dann hat man schon das Parlament zusammengesetzt. So.
Okay, dann ist es sogar, sagen wir mal, 1 Million ist zur Wahl gegangen, lässt sich auch leichter rechnen. Ja. 5%, das sind also 50.000. Ja. Das heißt, 50.000 Menschen hätten in einem 535 Millionen großen
Konglomerat hätten verhindert, dass es zu diesem Euro-Rettungsschirm kommt. Ja. Und so ähnlich kommt mir das jetzt gerade mit der FDP vor.
Genau, also es ist so, dass dieses Verbrenneraus braucht ja dann also im Parlament, im Europäischen Parlament eine relative Mehrheit, die wurde ja locker übersprungen, und im Rat braucht man eine qualifizierte Mehrheit, und da kann man jetzt nochmal ganz kurz die Hörerinnen und Hörer fragen, was das ist.
Schreibt es mal in die Kommis.
Genau. Nein, also das sind 55% der Staaten, was 15 wären, und dazu noch 65% der Einwohner. Also diese Staaten müssen diese Einwohner repräsentieren, und aber mindestens 4. Das heißt, 3 größte Staaten dürften es nicht sein.
Aber nur donnerstags bei Vollmond.
So. So sind nun mal Regeln, die waren früher wesentlich komplizierter, also man kann froh sein, und es lässt sich relativ leicht erreichen, wenn die großen Staaten mitziehen. Jetzt sind aber 3 große Staaten dagegen, nämlich Deutschland, Italien und Polen, die schon zu dritt diese 35% Sperrminorität bilden würden. Und als 4. Staat, der also quasi keine Einwohner, sondern nur sich als Staat mit einbringt, kommt Bulgarien noch dazu. Also wenn Deutschland zu diesen 4, also zu diesen 3 dazu stößt, was Stand jetzt möglich ist, weil Enthaltung ist gleich Nein-Stimme, dann wäre das gescheitert, und deswegen hat der EU-Rat diese Entscheidung jetzt erstmal aufgeschoben. Da gibt es jetzt also noch keine, weil wenn es mal abgelehnt ist, dann lässt sich es nur sehr schwer, also dann ist das erstmal, diese Initiative erstmal gestorben.
Und die Klöten von Lindner und von Wissing sind so aufgebläht, dass sie kurz vor Platzen sind, oder was?
Ja, also das anscheinend haben die das so kalkuliert, und was man so im Ausland hört, das ist ja wirklich jetzt, da ist jetzt Deutschland der Buhmann, die deutsche Regierung.
Und oh, das ist ja was ganz Neues, vor allem, das kennen wir ja gar nicht.
Ja, es gab ja letzten Sommer eine Absichtserklärung, also das nennt sich Trilog, also dieser komplizierte Dialog aus Parlament, Rat und Kommission, um das vorzubereiten. Da sitzen also hunderte Beamte monatelang zusammen und machen diesen Plan, und dann die Abstimmungen sind letztlich vor allem im Rat und in der Kommission sind Formsache. Also das ist wirklich eine Besonderheit, dass man sich an etwas, das, wo man die Absicht monatelang vertreten hat, dann plötzlich nicht mehr. Also, und es gab ja seither keinen Regierungswechsel. Es kann ja, natürlich kann man sagen, oh, das war die Vorgängerregierung, wir sind jetzt die komplette Gegenseite, wir machen das nicht. So ist es in dem Fall nicht. Sondern, ja, man hält sich an die eigenen Absichten nicht. Und das ist schon mal, das kann man uns tatsächlich vorwerfen. Und dazu kommt ja noch, dass es so ein absurdes Gebilde ist, diese E-Fuels. Also, E-Fuels ist im Grunde Benzin oder Diesel, das aber mit erneuerbaren Energien zustande gekommen ist. Also man packt CO2 und man packt irgendwas, quasi versucht es reinzupressen wieder in eine Flüssigkeit, die dann aussieht wie Treibstoff. Das bedeutet, beim Verfeuern fällt CO2 an, aber dasselbe CO2, was man vorher aus der Luft rausgezogen hat.
Ja, aber selbst wenn, Verbrenner ist Verbrenner und die Technik ist die gleiche. Und,
ja, genau, aber es ist aber, aus dem Grund,
ist es Gott sei Dank ist es Gott sei Dank dreimal so teuer.
Klimaneutral, genau. Also behauptet man dann eben als klimaneutral, obwohl es natürlich alles verbrannt wird und so weiter. Es wäre sinnvoll, weniger CO2 in der Luft zu haben und auf lange Sicht dann eben den Strom eben aus der Sonne oder aus dem Wind oder aus dem Wasser zu kriegen. Naja, so, und dazu kommt noch, also erstmal muss diese Energie quasi in Flüssigkeit geformt werden. Da gehen schon mal 60 bis 70% der Energie flöten, und dann wieder bei der Umsetzung im Auto auch nochmal so viel. Das heißt, der Wirkungsgrad von E-Fuels liegt bei 10 bis 12%, habe ich gelesen. Und damit weitaus niedriger, also ein Fünftel von zum Beispiel von elektrischem Strom im Auto. Und das heißt, man braucht viel, also wenn man das jetzt mit erneuerbaren Energien bestückt, dann bräuchte man 5-mal so viele Windräder für ein Auto oder jetzt für die Zahl an Autos, wie wenn man ein Elektroauto damit fahren würde. Und dass es diese Windräder schon mal gar nicht gibt und dass es die auch vielleicht 2035 nicht geben wird, wenn die Ampelkoalition so weitermacht oder wenn die FDP so weitermacht, das ist so, man nimmt den Strom dann aus letztlich wieder aus der Kohle oder aus konventioneller Herstellung. Und im schlimmsten Fall wird dadurch der Kohlestrom tatsächlich wieder mehr. weil er ja, der Bedarf steigt, ja. Also angenommen, das würde jetzt so eingeführt, die E-Fuels, dann würde der Kohlestrom wieder ansteigen. Das ist tatsächlich das ein mögliches Ergebnis.
Also das heißt, diese ganze Idee ist kompletter Schwachsinn, also die FDP ist prädestiniert dafür.
So, und dazu kommt noch, also man kann natürlich beim Herstellen, also die Autohersteller wollen das alle überhaupt nicht, weil sie sich natürlich schon damit abgefunden haben, beziehungsweise die Planung läuft, aus dem Verbrenner auszusteigen. Die wollen das selber. Der VW, der Audi-Chef, der den schönen Namen Duesmann trägt, also wir haben heute Namens-Bingo, der sagt, 2033 produzieren wir schon gar keine Verbrenner mehr. Und natürlich kann sich das auch wieder ändern, weil die Autoindustrie macht ja dann einfach das, wo es das Geld gibt. Aber wenn man jetzt einen Verbrenner konstruiert, dann ist es ganz schwer, dem Besitzer des Autos dann zu verbieten, da konventionelles Diesel oder Benzin reinzuschütten. Genau. Weil die chemischen Eigenschaften eben ganz genau gleich sind wie bei den E-Fuels. Und wir wissen, die Beharrungskräfte der Verbraucher sind enorm. Und es ist natürlich wahrscheinlich, also man wird das Billigere nehmen. Und wie gesagt, wenn E-Fuels so teuer sind, müssen sie entweder hoch subventioniert werden oder sie sind eben teurer als der traditionelle.
Und dann tankt sie keiner.
Das ist wie bei den Hybridautos. Ja, die benutzt auch fast keiner als Batterieauto, sondern jeder tankt da rein. Vor allem die Dienstwagen. Also das sind alles so Entscheidungen, die sagen wir überlassen dem Verbraucher die Entscheidung. Aber die Entscheidung ist eben ganz knallhart, entweder traditionell oder knallhart finanziell. Und das heißt, das Bestehende gewinnt immer. Und das ist wirklich, so. Das ist absoluter Wahnsinn, diese E-Fuels. Und ich finde tatsächlich, das sind 6% in den Umfragen oder was die FDP hat, sind noch 6% zu viel.
Ja gut, aber dieses Argument kann man bei der FDP ja auch bei ganz anderen Sachen bringen. Tilman, wir sind fast am Ende des Podcasts, aber du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hast noch 2-3 kleine Schmankerlchen. Dann schmeiß mal raus, ich habe Bock zu lachen.
Jetzt, also es gab ja den Klimastreik, der jedes halbe Jahr auf der sozusagen von Fridays for Future ist, aber diesmal gab es ja tatsächlich große Probleme, weil gleichzeitig der Verdi-Streik vor allem im Nahverkehr war. Mhm. Das heißt, viele Klimastreikende konnten gar nicht auf die Demo, weil ihre Mütter mit dem SUV gar nicht durch die, beziehungsweise weil sie mit dem Bus nicht hinkamen. Und
unhöflich
so. Der SUV blieb eben stehen, weil manche sich schon geklebt hatten. Also ganz.
Ja, da können sich aber die Demonstranten untereinander auch mal absprechen. Ist alles hier linksgrün versifftes Pack.
Eigentlich müsste man sich dann erst kleben, wenn die Mütter durchgefahren sind. So.
Genau.
Die eigenen zumindest. Also, das war jetzt leicht populistisch, aber tatsächlich frage ich mich, warum die Klimaaktivisten mit Verdi zusammen streiken. Also, die wollen ja, dass der. Also, klar. Das offizielle Argument war, die Bediensteten sollen mehr verdienen. Aber das sind irgendwie so zwei Milieus, die für mich nicht zusammenpassen.
Naja, Volker Pispers hat das ja mal so schön gesagt. In Nordrhein-Westfalen wurde ja 35 Jahre, also es gab in Nordrhein-Westfalen 35 Jahre lang zwei Parteien. Einmal die CDU in der Opposition und die CSU an der Regierung. Und damit meinte er die SPD. Weil der einfache Arbeiter an sich, den ja die SPD gerade in NRW bis zum Schluss immer noch vertreten hat, einfach jetzt nicht in dem Sinne links ist. Mhm.
Ja, also das mag sein und jedenfalls gibt es da wieder großen Bedarf an Erhöhungen oder an Lohnerhöhungen. Und anscheinend ist Fridays for Future jetzt auch allgemeinpolitisch für Tarifverhandlungen zuständig.
So.
So.
Was hast du noch?
ich habe mich tatsächlich dabei ertappt, letzte Woche beim...
Das geht ja keinem was an.
Bei der Lektüre der Zeit habe ich mich ertappt, dass ich Christina Schröder sympathisch finde. Und dafür möchte ich mich entschuldigen.
So. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich. Das war die letzte Ausgabe von Lucke und Hengstmann.
Wir kennen Christina Schröder noch. Das ist ja die Tochter von Gerhard Schröder. Zwischen der siebten und achten Ehe irgendwann. Nee, die hieß früher Köhler. Also sie ist die Tochter von Horst Köhler. Und die stritt sich, das gibt ja das schöne Ressort Streit in der Zeit, also tolle Sache, da kommen immer ein Vernünftiger und ein abgehoben, also da kommen die Impfgegner und die Russlandfreunde zu Wort.
Und Christina Schröder war in der Kategorie die Vernünftige.
Die Vernünftige. Sie stritt mit jemandem, mit einer von der Amadeo Antonio Stiftung.
Das klingt anthroposophisch.
Nee, das sind so eine antirassistische oder so eine woke Stiftung. So. Und die Stiftung.
Also Anthroposophen.
Die Stiftung möchte, dass die dass ein Register, also sie möchte ein Register aufstellen für antifeministische Vorfälle oder antifeministische Personen, die sollen da verzeichnet werden, also denunziert werden letztlich. So, und das Ziel ist dann sogar auf die Gesetzgebung einzuwirken, dass Antifeminismus eine Straftat wird.
Jetzt, was verstehen die unter Antifeminismus?
Ja, das ist eben das Problem. Also man kann natürlich sagen, Feminismus super Sache, Antifeminismus weniger gut, aber immer zu sagen, der bestraft, muss bestraft werden. Und tatsächlich, es kann zu der kuriosen Situation führen, dass zum Beispiel Alice Schwarzer ins Gefängnis käme.
Genau.
Wo jetzt erstmal nichts dagegen zu sagen ist, aber eben aus anderen Gründen. Aber genau. Sie ist ja bekannt, also jetzt, wenn man sich mit woken Leuten über Alice Schwarzer unterhält, woke Leute haben ja von der Welt jetzt nicht so viel Ahnung, die wissen nicht, dass gerade ein Krieg tobt, dass Alice Schwarzer dafür ist, so, sondern wenn man diesen Namen sagt, dann sagen die woken Leute, oh, die ist ganz schlimm, weil sie nämlich leugnet, dass es mehr als zwei biologische Geschlechter gibt. Und auch da ist wiederum der Unterschied biologisch und gesellschaftliches Geschlecht. Aber man darf sozusagen aus dieser woken Richtung nicht der Meinung oder nicht die Ansicht vertreten, dass die Biologie eben zwei Geschlechter hat. Und solche Leute nennt man TERFs, also trans-exkludierende radikale Feministinnen. Also das heißt, die radikalen Feministinnen aus dieser Sicht, die würden dann angeklagt, weil sie ja Transmenschen eben sozusagen irgendwie anders einsortieren, als sie sich selber einsortieren. Also sozusagen, wenn jemand sagt, ich bin eine Frau, dann muss das auch biologisch so sein. Und dann darf man das nicht anzweifeln, dann darf man darüber nichts sagen. Gut, wie gesagt, man kann sich am besten auch gegenseitig in Ruhe lassen, man muss gar übereinander gar nichts sagen, aber dieser Furor, mit dem da jetzt gefordert wird, solche Leute müssen irgendwie bestraft werden. Das ist schon eine Frage. Und die Christina Schröder ist ja sozusagen eher als Antifeministin bekannt. Also als Familienministerin war die ja wirklich wahrscheinlich die schlechteste, die es jemals gab. Die sprach da ganz vernünftig dagegen. Also irgendwie muss ich jetzt...
Tillmann wird auf seine alten Jahre noch CDU-Wähler. Machen wir uns noch nichts vor.
Ja, also... vielleicht, da muss noch viel passieren.
So, ehe das jetzt hier völlig eskaliert und Tillmann ab nächste Woche Werbung für die AfD macht, liebe Hörenden, das war Folge 19, wenn ich mich gerade nicht allzu sehr irre,
ja,
ich
glaube, richtig. Ja.
Folge 19 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern aus Berlin und aus Magdeburg. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn nichts dazwischen kommt. Tillmann, ich danke dir und tschüss.
Danke auch, Sebastian. Tschüss.